Hallo!
Hello.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder einschaltet. Wir hatten gerade schon ein paar technische Probleme. Ich hoffe, das Ganze funktioniert jetzt ein bisschen besser. Genau, Clary, wie geht's dir? Ich freue mich sehr, dich wiederzusehen.
Ich freue mich auch, weil ich das Gefühl habe, wir haben uns ewig nicht gesprochen so richtig, obwohl es eigentlich ja Quatsch ist. Aber wir haben uns, glaube ich, unglaublich viel zu erzählen. Deswegen geht es mir auch gut, weil ich einfach super happy bin, dass wir jetzt mal unsere Geschichten irgendwie austauschen können. Weil wir uns natürlich, wir quatschen natürlich auch nebenher, neben dem Podcast, wird das nicht die einzige Kontaktaufnahme. Aber wir versuchen uns, glaube ich, schon so ein bisschen Stories aufzubewahren, die wir gut auch hier mal erzählen können, die so aktuell sind. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du alles so zu erzählen hast.
Ja, wir haben uns auch die letzte Zeit tatsächlich gar nicht so super viel gehört, weil ich 2 Wochen im Urlaub war und wir hatten noch 6 Stunden Zeitverschiebung. Da war es sowieso ein bisschen schwieriger, irgendwie zu sprechen. Genau, deswegen haben wir hoffentlich heute ein paar lustige Storys dabei. Clary, fang aber doch gerne mal an mit deinem Trauerntralala als Einstieg.
Also, ich fange mal mit meinem Trauer an. Ich hatte eine üble Lebensmittelvergiftung. Das hatte ich ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Ja, das ist einfach, glaube ich. Ich glaube, das hat nicht unbedingt mal was mit Trauer zu tun, aber ich finde, das sind dann so Situationen, wenn du dich so die ganze Zeit übergeben musst, dann hast du so eine Verzweiflung in dir, weil es irgendwann einfach nur schlimm ist. So, weil du denkst, das ist wirklich der schlimmste Zustand, den ich erreichen kann gerade. Und dann weint man viel, weil man einfach so verzweifelt ist, weil man denkt, bitte lass es aufhören. Das war echt eine schlimme Nacht, aber ich habe mich mittlerweile wieder gut erholt.
Ich habe einen
Und
Freund, den kennst du auch, der hat mal zu mir gesagt, Magen-Darm ist das Menschenunwürdigste, was man haben kann. Und ich glaube,
ja.
jeder, der schon mal richtig Magen-Darm hatte, der kann das zumindest in dem Moment auch unterschreiben.
Ja, deswegen, ja, ich habe es aber überstanden. Und dann mein weiteres, ich würde sagen, das ist wieder so ein bisschen so eine Mischung aus Trauer und Tralala. Das ist so ein bisschen wie deine Bankstory aus der letzten Folge, weil ich war zu Hause und du weißt ja, wir haben so große Fenster bei uns und die sind alle mit so einem Rollladen ausgestattet. Und wir hatten in dem einen Rollladen ein richtig dickes Wespennest. Und das ist so groß geworden, also es war wirklich so ein halber Eimer voll mit Waben, mit Nest letztendlich. Und es ist so groß geworden, dass der Rollladen halt auch nicht mehr richtig funktioniert hat. Und natürlich kann man das nicht einfach mal zack, zack, schnell lösen, sondern da muss die Tapete ab, da muss ein Brett abgeschraubt werden, dann musst du da mit der Leiter dran. Also es war wirklich. Also wir haben das alles super gut hingekriegt. Mein Freund hat mich da auch wirklich tatkräftig unterstützt und meine Mutter. Und dann haben wir das gemacht. Aber es war wieder so ein, oh, das war so eine Mammutaufgabe, weil ich das schon mal machen musste, weil der kaputt war. Und das war unglaublich viel Arbeit. Da haben wir irgendwie mehrere Tage für gebraucht. Diesmal ging es zum Glück relativ schnell, habe das da zack, zack repariert. Und ja, danach war ich so super stolz, weil ich so dachte, oh cool, dass ich das so hinbekommen habe, weil ich sag mal, da musst du schon so ein bisschen gucken, wie ist das konstruiert, da musst du so ein bisschen so Schellen umstecken und also es ist zu kompliziert, um das jetzt zu erklären,
Ich
aber
liebe
es hat
so
auf jeden
dolle, dass
Fall.
du sowas einfach kannst. Und ich glaube auch,
Ja,
wenn es
ich.
mit Jura nicht klappt, dann kannst du dich überall jederzeit als Hausmeisterin bewerben.
Ja, safe. Aber ich finde das auch cool, weil so, ich weiß, dass ich später mein Leben da halt auch nicht für alles irgendwie jemanden brauche, der mir
Ja.
das macht, sondern ich kann es halt auch vieles selber. Und danach war ich super stolz darauf, dass wir das so hingekriegt haben, dass ich das so geschafft habe. Aber dann dachte ich mir auch wieder so, wirklich, wenn mein Vater da gewesen wäre, der hätte das direkt, weiß ich nicht, der hätte da, dann muss man nicht so viel rumprobieren, sondern der hätte halt gewusst, wie das geht. Und ich weiß nicht, ich glaube, in so Momenten denkst du umso mehr darüber nach. Dieses, oh, warum waren wir da nie so rein involviert? Also, ich sag mal, so ist es ja immer auch in der Beziehung so, der eine ist für das zuständig, der andere macht eher das. Aber wenn dann jemand so stirbt, gerade so ein Elternteil, was sich halt um manche Dinge gekümmert hat, dann fällt das halt so weg. Also, dann hast du niemanden, den du fragen kannst, wie geht das denn? Und das nervt einfach. Das ist ja, war bei uns ja genauso mit der Steuer. Die steht jetzt bei mir ja auch wieder an. Bis Ende Juli. Schauen wir mal, ob das klappt. Aber das ist auch sowas, das hat mein Vater halt alleine gemacht.
Gut, dass du es
Und
übrigens
das.
sagst. Müsste ich mich vielleicht auch mal drum kümmern.
Ja, gern geschehen, 31. Juli. Auch
Danke.
an alle, die es hören jetzt, ne? Mal ran. So, das lohnt sich. Ja, aber das war halt auch sowas, wo ich mich komplett dann erstmal reinlesen musste, weil der das halt alleine gemacht hat und einen nie so richtig da rein involviert hat. Deswegen war es, ich sag mal, so eine Mischung aus Trauer und Tralala. Ja, und ansonsten Tralala. wie gesagt, ich erzähle jetzt einfach mal so ein
Ja,
bisschen,
bitte.
weil ich glaube, es gibt genug Wochen, wo ich nicht so viel Spannendes zu erzählen habe durch diesen ganzen Jurakram. Ich habe mich in den letzten 2 Wochen, also primär letzte Woche, noch mit 2 Freundinnen getroffen, hier aus Bonn, die auch Jura studieren. Und es war einfach so schön, weil ich habe ja jetzt diese Klausur geschrieben, habe jetzt so ein bisschen, kann man wieder so ein bisschen aufatmen. Also ich muss trotzdem viel lernen, klar, weil ich mich jetzt für die nächsten Klausuren vorbereite. Aber man hat irgendwie mehr, ja, mehr so diesen Freiraum, jetzt auch mal wieder was zu unternehmen und habe mich halt auch mit Leuten mal wieder getroffen, die ich selten oder fast gar nicht sehe. Und es war irgendwie so schön, weil ich mich mit der ersten, mit der habe ich auch mehr Kontakt und weiß ich nicht, wir kennen uns noch gar nicht so ewig lang, aber wir haben ein richtig gutes Verhältnis zueinander und ich freue mich immer mega, wenn wir irgendwie uns treffen oder so. Und die hat mich dann auch so ein bisschen gefragt über einen Podcast und so und wir haben uns richtig schön unterhalten und es war auch wieder so ein richtiges, so ein Anlass, dass wir auch wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, tiefere Gespräche führen konnten, weil sie gesagt hat, sie hat so das Gefühl durch diesen Podcast, dass sie da auch mal was fragen kann und sich da gar nicht so irgendwie vorher für, ja, zu lange überlegt, ob man das jetzt fragen sollte oder nicht, sondern einfach so ein bisschen seine Gefühle kommunizieren und sagen, so hier, mich interessiert das, ist das für dich okay, wenn wir darüber sprechen und so. Und es war einmal so ein richtig schönes Gespräch. Man hat sich so ein bisschen auch verstanden gefühlt, halt gerade so mit dieser ganzen Examenssituation und so. Das tut richtig gut, da mit Leuten drüber zu reden. Und es war einfach so ein richtig schöner, unbeschwerter Abend, wo die Stunden so verflogen sind. Also es war einfach richtig schön.
Klingt auch
Shout
voll
out.
schön.
Ich hoffe, dass du die Folge hörst.
Grüße gehen raus.
Ja, und dann habe ich mich ein paar Tage später noch mit einer anderen Freundin hier getroffen im Biergarten. Und wir sehen uns so ungefähr einmal im Jahr und haben uns dann deswegen auch entsprechend immer super viel zu erzählen. Das ist immer super unbeschwert. Und es war einfach so ein lustiger Abend. Wir haben so viel gelacht und ich weiß nicht, sie hat dann halt auch so ein bisschen gefragt, wie so die Idee kam. Und ich rede da ja auch gerne drüber, weil ich ja auch so ein bisschen stolz auf unser Projekt hier bin. So, und weil sie gesagt hat, sie hat irgendwie auch so voll viele Sachen, wo sie sich nicht so richtig traut, das jetzt so diesen ersten Schritt zu machen. Also so Sachen wie, weiß ich nicht, sich auf irgendwas zu bewerben oder so. Ich kann dir später erzählen, was ich damit meine, aber ich möchte jetzt nicht zu viel. Aber sie war so ganz ehrlich, weil ich habe dann erzählt, ja, wir haben jetzt einfach gesagt, wir machen das jetzt. Und ich habe dann hier von meiner letzten Bewerbung erzählt, falls du dich erinnerst, mit dem Teams-Call. Und dann habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich habe mir gedacht, was habe ich denn zu verlieren? Ich mache das einfach. Und da war sie so, ganz ehrlich, das Gespräch hier hat mich gerade so motiviert, dass ich es jetzt einfach mal versuche. Und dann bin ich auch so nach Hause gegangen und dachte so, oh, das war ein Bombengespräch, wir haben uns super verstanden. Und ich glaube, dass das irgendwie uns beiden jetzt auch nochmal so ein bisschen Push gegeben hat, einfach mal Dinge so zu wagen. Und es war einfach super, also beide für ihre Art. Also das eine war halt eher so ein, ja, ich sag mal, wo wir auch so tiefgründiger gesprochen haben und es hat so gut getan. Und das andere war mehr so ein, ja, wir machen das jetzt ein bisschen motivieren, so mäßig. Und irgendwie war das, weiß ich nicht, es hat mich total erfüllt und das war auf jeden Fall mein Tralala diese Woche.
Das hört sich richtig schön an.
Ja, also wirklich, es hat mich total glücklich gemacht und happy und ja. Deswegen, ich bin aber jetzt wirklich, ich sitze auf heißen Kohlen, weil ich deine Storys hören will, weil ich glaube, dass die nochmal spannender sind.
Ja, ich war 2 Wochen in den USA und erst ein paar Tage in New York City und dann im Upstate im Staat New York. Ich kam auch nach Hause und kurz überlegt, ob ich noch Deutsch sprechen kann. Ja, offensichtlich kann ich es noch. Aber ich hatte eine super, super coole Zeit, super viele interessante Leute getroffen, gab aber auch so ein paar Ups and Downs. Ich bin mit meinem Freund nach New York City geflogen. Wir haben halt gesagt, wenn wir quasi da landen, dann machen wir ein paar Tage die Stadt. Ich war auch noch nie generell in den USA oder halt in New York und wollte da aber immer schon mal hin. Und dementsprechend hatten wir auch irgendwie Pläne gemacht für die ersten Tage, einfach, dass wir da so viel wie es geht mitnehmen können. Und sind auch so Jetlag-mäßig war ich mega überrascht, weil wir, also nach New York sind quasi -6 Stunden. Und ich hatte schon vor dem Hinflug mega Angst, weil ich bin auch noch nie 7 Stunden am Stück geflogen und hin und her. Aber es lief alles super gut, auch die Einreise super schnell. Also von quasi der Flieger setzt auf den Boden auf bis wir gehen aus dem Flughafen raus mit Gepäck und allem, haben wir 1 Stunde gebraucht. Also super schnell.
Oh,
Ich hatte
das ist
schon richtig
krass.
Angst vor Passkontrolle und so. Alles easy peasy. Und war dann abends irgendwie noch im Times Square und super, super cool, super eindrucksvoll alles. Ich war auch richtig einfach so überwältigt von so vielen neuen Eindrücken. Und ja, dann hat es aber meinen Freund leider so ein bisschen erwischt. Der hat dann, ähnlich wie du, wahrscheinlich irgendeine Art Food Poisoning gehabt. Und dementsprechend habe ich dann quasi 2,5 Tage allein in New York verbracht. Habe mich ein bisschen gefühlt wie Kevin. Ja, aber lustigerweise waren auch Freunde von mir in New York City, lustigerweise. Und dann habe ich mich mit einem von denen getroffen, war irgendwie Kaffee trinken. Und bin halt dann einfach so alleine durch die Stadt und habe mir überlegt, okay, was will ich sehen? Was davon mache ich auch alleine? War ganz lustig, war irgendwie auch eine Erfahrung, aber die Zeit hat auf jeden Fall nicht gereicht. Also ich habe schon gesagt, ich würde auf jeden Fall gerne nochmal nach New York City, ein bisschen länger. Einfach auch, um so ein paar Museen mal zu machen und sich ein bisschen mehr Zeit lassen zu können. Aber es war der Wahnsinn. Und genau, meinem Freund ging es dann auch irgendwann besser und dann sind wir. Haben jetzt ein Auto gemietet und sind quasi dann Richtung kanadische Grenze gefahren. 8 Stunden. Diese Autofahrt war
Boah.
so heavy. Das sind
Ich habe
ja auch.
gedacht, das wäre viel näher.
Ich habe es auch gedacht.
Du hast bei mir gesagt, ja, so 2, 3 Stunden.
Nee, das nicht, aber es sollten nur 6 sein. Wobei
Ja.
ich nachher noch dachte, ich meine, in Amerika sind ja auch so Distanzen einfach komplett anders als in Europa. Wenn ich überlege, wenn ich mich jetzt ins Auto setze und 8 Stunden fahre, dann bin ich. In Italien. Wenn du dich im Staat New York ans Steuer setzt und fährst 8 Stunden, bist du immer noch im Staat New York. Also einfach crazy. Und vor allem, also die Straßen sind absolute Katastrophe. So viele Schlaglöcher, überall geplatzte Reifen, da räumt auch niemand seinen Scheiß weg, wenn ein Unfall passiert. Also auch ein bisschen gefährlich, ehrlicherweise. Und du darfst ja überall
Okay.
auch nur, keine Ahnung, 65 Meilen fahren. Ich weiß nicht genau, wie viel das ist, aber es ist wenig. Also ich würde schätzen, 65 Meilen sind so 90 km/h oder so. 100
Ich meine auch
vielleicht.
mal, es ist einfach so ein bisschen,
Genau, also
ja.
ein bisschen wie so Landstraßen in Deutschland, aber das halt 8 Stunden lang. Also
Oh.
da gibt es keine Autobahn, wo man mal ein bisschen Kilometer schrubben kann, sondern ja. Also dementsprechend anstrengend war das Ganze einfach. Aber wir sind dann irgendwann angekommen. Wirklich in einem. Ich habe gerade so einen Englisch-Deutsch-Mix im Kopf. Mitten im Nirgendwo. Also es war wirklich der Wahnsinn. Ich fand es auch ganz geil, weil ich hatte ja quasi dann so sowohl quasi amerikanische Großstadt als auch wirklich Dorf-Dorf als Erfahrung. Also super, super geil, direkt am Wasser. Super liebe Leute. Ich habe dann auch die Family von meinem Freund kennengelernt. Alle super süß. Wirklich, ich habe mich richtig willkommen gefühlt. Richtig schön. Und dann haben wir da ganz viel unternommen und waren irgendwie, also die Area da oben heißt Thousand Islands. Wer mag, kann das mal googeln. Das ist super schön, weil da halt ganz viele so
Da
mini-kleine
gibt es
Inseln
auch
sind.
ein, kenne ich, da gibt nämlich ein Salatdressing, heißt Thousand Islands
Das kommt
Dressing.
tatsächlich von da oben. Ich habe
Näher
auch
bin ich
kurz
dem Ganzen noch
überlegt,
nicht
dir
gekommen.
eins mitzubringen und dachte dann, wer weiß, ob das mit Einreisen so funktioniert.
Ja, sorry, das musste ich.
Genau, wir haben dann auch so eine Bootstour gemacht um diese Inseln. Also super, super schön. Und für mich war natürlich das Krasseste schon einfach so einkaufen gehen. Diese Größen und den Scheiß, den man da kaufen kann, das ist wirklich der Wahnsinn. In Amerika gibt es lustigerweise jetzt auch Aldi. Das wusste ich gar nicht. Die haben anscheinend expandiert. Und das haben die uns dann quasi auch gezeigt. Meinten so, hey, guck mal, wir haben einen neuen Supermarkt. Und mein Freund und ich waren so. Ja gut, der kommt aus Deutschland, also wir kennen den. Ja, aber ich hatte eine super coole Zeit und habe echt so nette Leute auch kennengelernt. Und ja, Amerikaner sind ja auch einfach ein lustiges Völkchen manchmal. Genau, also ich habe sehr viel erlebt die letzte Zeit. Ich glaube, das war auch so mein Tralala, einfach diese ganze Reise, weil alles so perfekt geklappt hat, bis auf diesen kleinen Aufenthalt in der Notaufnahme in New York City mit meinem Freund, aber auch
Aber
das,
das musst du halt auch erstmal machen,
ja,
ne?
vor allem es war,
Also.
um da nochmal zurückzuspringen, wir hatten ja überlegt, über 4. Juli in New York City zu sein, um eben dieses Feuerwerk zu sehen und so dieses ganze, ganzen Feiertag, den haben wir halt in der Notaufnahme verbracht, war jetzt nicht ganz so spektakulär, aber um Gottes Willen, es ist ja nichts Schlimmeres passiert, also von daher ist das auch irgendwo nochmal gut ausgegangen. Ja, also ich bin ganz beseelt von diesem Trip. Ich würde behaupten, das war so mein Tralala. Und aber auch so ein bisschen mein Trauer. Mein Papa hatte mir, als ich noch ein Kind war, wollte ich immer nach New York, weil ich einfach so diese coole Vorstellung von New York hatte. Und mein Papa war da auch mal. Und dann hat er mir immer versprochen, wenn ich 18 bin, machen wir das mal. Dann haben wir es aber nie gemacht. Und dann war es für mich natürlich irgendwie voll das Ding, diese Reise anzutreten und zu wissen, eigentlich hätte ich das gerne mit meinem Papa mal gemacht. Und es war aber irgendwie auch voll schön, dass ich es halt trotzdem erlebt habe und habe auch irgendwie gedacht, vielleicht, weiß ich nicht, fände das auch schön, dass ich diese Reise gemacht habe und dass ich mal da war. Und habe aber in den 2 Wochen tatsächlich echt diese Trauer einfach so ein bisschen weggeschoben, weil ich auch gar nicht traurig sein wollte. Ich wollte auch nicht weinen, weil ich dachte, jetzt will ich das genießen, will irgendwie auch eine gute Zeit haben. Und ich weiß gar nicht, ich hatte einen Tag, da hat es mich so umgehauen. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Auslöser war. Ah, doch, ich weiß es
Ja,
noch.
doch,
Wir waren
ich
einen
habe, du
Tag,
hast es mir auch geschrieben.
genau, wir waren einen Tag in Kanada, weil man ist direkt an der Grenze, das macht halt Sinn. Ich habe gesagt, hey, wenn wir schon mal da sind, finde ich das voll cool. Und dann sind wir nach Ottawa gefahren und waren den Tag da und saßen in einem Restaurant. Und mein Papa hat früher, der hatte eine Kaffeemaschine und hat es auch geliebt, den Leuten immer irgendwie guten Kaffee zu machen zu Hause und hatte, egal wo er war, in jedem Restaurant, in jedem Kaffee, hat er immer so Zuckerpäckchen mitgenommen. Und die hat er dann quasi immer an den Kaffee gelegt und den Leuten serviert, so ein bisschen wie in einem echten Kaffee. Und es war aber auch ganz cool, weil man hatte immer wie so ein Mini-Andenken von jedem Ort, an dem man mal war. Also aus Italien, von den Kanaren, überall, wo wir mal im Urlaub waren, hatten wir quasi immer diese Zuckerpäckchen. Und wir sind, wie gesagt, nach Kanada gefahren, saßen in einem Restaurant, haben was gegessen. Und ich habe dieses Zuckerpäckchen gesehen und habe es eingesteckt. Einfach eigentlich gar nicht groß drüber nachgedacht. Und dann hat es mich so aus den Latschen gehauen. Ich habe am Tisch echt angefangen zu weinen und bin dann aufgestanden, bin aufs Klo, weil ich das auch vor der Family von meinem Freund jetzt nicht wollte und weil ich auch nicht wusste, ob das alle wissen. Und ach, ist auch einfach, also mir war es ein bisschen unangenehm. Und bin dann aufs Klo und habe irgendwie kurz, musste mich ausheulen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber manchmal ist es dann nicht nur so ein kurzes Weinen, was man so einmal kurz rauslassen und wegwischen muss und dann geht's wieder, sondern das bleibt so dieses Gefühl. Heißt, ich bin dann wieder raus und ich hatte aber trotzdem die ganze Zeit das Gefühl, ich muss weiter weinen. Und wir sind dann
Ja,
aber
weil
Gott
man
sei
dieser
Dank,
Kloß nicht weggeht.
genau, und wir sind dann Gott sei Dank aber aufgestanden und es war auch ein sonniger Tag, also ich konnte meine Sonnenbrille anziehen und dann war es auch, ich weiß auch gar nicht, ob das einer von den anderen mitbekommen hat. Aber da hat es mich schon umgehauen und dann haben wir, ich habe natürlich auch Freunde von meinem Freund da kennengelernt, alle auch super süß, die haben sich so gefreut, mich kennenzulernen und es waren echt auch so tolle Leute. Und 2 von seinen besten Freunden, da haben aber tatsächlich auch keinen Papa mehr. Und das wusste ich irgendwie, ich glaube, er hatte das mal erzählt, aber es war mir nicht so präsent. Und dann kam das halt da nochmal so ein bisschen auf und dann habe ich, waren wir bei dem einen zu Hause und seiner Freundin auch, mit denen haben wir relativ viel auch gemacht. Und dann habe ich auch überall so Bilder stehen sehen und dachte, ach krass. Und dann habe ich auf dem Rückweg meinen Freund gefragt, was quasi eigentlich die Todesursache war. Und dann haben wir da so ein bisschen drüber gesprochen. Und dann ging es auch wieder um dieses Thema, wenn Elternteile quasi krank sind. Und dann gibt es ja Leute, die haben quasi einen langen Krankheitsweg. Es gibt Leute, die haben einen sehr kurzen Krankheitsweg. Und dann, das hat mich auch wieder so umgehauen, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber bei uns war es super, super schnell alles. Und einfach so von anderen Leuten zu hören, dass sie irgendwie die Chance hatten, sich zu verabschieden oder das einfach auch nur wahrzunehmen, was da eigentlich gerade passiert. Und zu wissen, dass das bei mir überhaupt nicht der Fall war, sondern dass das alles so rasend schnell ging, dass ich währenddessen noch gar nicht realisiert habe, was da eigentlich gerade passiert. Das war echt hart für mich. Und dann habe ich so. Dann musste ich so schlimm weinen einfach, weil das wieder so hochgeholt hat. Und ich wieder so einen Moment hatte, wo ich dachte, das stimmt doch nicht. Das ist doch nicht wahr, was hier gerade passiert ist. Oder dass ich wirklich keinen Papa mehr habe, dass der wirklich tot ist. Das stimmt doch nicht. Also einfach so dieses Ungläubige.
Ja, ich glaube, dass, also ich gehe jetzt einfach mal von aus, dass das vielen so geht. Bei mir, das war das auch lange so, dieses, du verdrängst das und es dauert halt einfach, bis man das so wirklich realisiert. Und wie du sagst, bei dir war das ja alles innerhalb von wenigen Monaten, das so Diagnose, und dann war halt erst so die Prognose ja ganz gut. Und es kam einfach ultra schnell, es kam super überraschend, so da hat keiner halt mit gerechnet. Und dann hast du dich noch überhaupt nicht an diese neue Situation gewöhnt, dass dein Elternteil krank ist. Und dann ist es auch schon vorbei, so mäßig, weil so das klar, man weiß das und man hört das und grundsätzlich ist das ja dann so klar, aber das kommt noch nicht so an direkt. Also ich glaube, das braucht auch so seine Zeit und also ich weiß, dass es bei mir wirklich lange gedauert hat, dass ich überhaupt nicht quasi mein Leben, wie es ist, so akzeptiert habe, dass das nicht nur ein vorübergehender Zustand ist. Ich glaube, ich hatte das dir auch schon mal erzählt. Ich hatte die ganze Zeit so, kurz nachdem das war, und ich würde sagen, mal bestimmt noch so ein Jahr danach, ganz oft das Gefühl, dass ich wie im Urlaub bin. Nicht im Guten, aber es ist so ein, oder dass mein Vater im Urlaub ist. So, ich bin zu Hause, ich bin nach Hause gekommen und dachte mir so, ja, ist schon ein vorübergehender Zustand, so, das ist ein paar Monaten oder ein paar Wochen ist es vorbei und dann ist alles so, wie es immer war. Also es war nie so, dass ich quasi mein Leben, wie es dann war, als gesetzt gesehen habe, sondern es war für mich so eine Situation, die wieder rumgeht. Weil ich sag mal, das ist ja öfter mal so gewesen, keine Ahnung, wenn mein Vater mal im Urlaub war mit so zum Skifahren ohne uns oder so, war der auch mal eine Woche nicht da. Aber und so hatte ich das Gefühl, dass das wieder so ist. Also als würde das quasi wieder, würde er irgendwann wiederkommen und es ist einfach so, wie das Leben halt vorher irgendwie war. Und es hat echt lang gedauert, bis man dann so akzeptiert hat, nee, das ist jetzt so. Und ich weiß nicht, ich finde das so, so verrückt, dass der Kopf einen dann oft vor solchen Dingen schützt. Also ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass die Psyche dann halt so zumacht, weil sie dir nicht noch mehr zumuten will. Also ich weiß auch, als dann, also bei mir war ja dann relativ kurz danach, ist ja dann mein Opa auch noch gestorben. Das war ja alles sehr tragisch, sehr schlimm. Und ich hatte noch sonst noch Privatkram und es war einfach alles so viel, dass ich da teilweise richtig Gedächtnislücken hatte und Probleme hatte, das so die Ereignisse auch zeitlich zuzuordnen, weil mein Kopf einfach so zugemacht hat, weil der einfach gesagt hat, so, du hast jetzt dein Limit erreicht, ich kann dir jetzt gerade nicht mehr zumuten. Und das ist schon krass, was dein Körper oder dein Kopf so macht, um dich selber vor so Trauma zu schützen.
Ich hatte das am Anfang ganz stark. Also diese ganze Krankheitsphase war ja einfach super schnell, super viel. Für mich auch Ausnahmezustand, also für alle Ausnahmezustand, klar. Aber für mich auch einfach, weil ich ja gar nicht mehr in meiner Wohnung gewohnt habe, sondern also für diese Zeit zu Hause wieder. Und also ich weiß nicht, wir können ja vielleicht in irgendeiner Folge da nochmal näher drauf eingehen, wie das Ganze ablief. Aber es war auf jeden Fall viel, 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 viel. Und als mein Papa dann gestorben ist, haben ganz viele zu mir gesagt, dass sie das so krass finden, wie offen ich schon so früh drüber reden konnte und wie stark ich damit umgehe, dass ich so stark wäre. Und dass ich so stark bin, das ist mir irgendwann so aus den Ohren rausgekommen, weil ich dachte, es ist mir egal. Es ist mir egal, ob du denkst, dass ich stark bin. Es bringt mir gar nichts. Und wenn du sagen würdest, du bist super schwach, es wird mir nichts bringen, weil ich bin trotzdem krass traurig und ich durchlebe gerade die Hölle. Es ist bestimmt nett gemeint, aber bitte lass mich in Ruhe. Aber ich hatte, also im Nachhinein denke ich auch oft krass, dass ich da irgendwie so viel machen konnte und so viel drüber reden konnte und so viel auch irgendwie Kopf für andere Dinge hatte. Aber ich glaube, das war einfach mein Gehirn, was gesagt hat, das ist der Schutz vor quasi dem Zusammenbruch. Wir halten dich jetzt hier so lange an der Stange, bis du quasi ein bisschen mehr Zeit hast, dich drauf einzulassen. Und ich hatte am Anfang ganz dolle dieses, das stimmt nicht. Also ich gehe jetzt schlafen und morgen mache ich auf und dann ist alles wieder gut. Oder, also ich hatte eine kurze Zeit auch, dass ich dachte, vielleicht hat mein Papa seinen Tod vorgetäuscht. Ich habe ihn ja gesehen. Aber ich dachte, vielleicht war das alles fake, alles ausgedacht. Der hatte keinen Bock mehr auf sein Leben und hat sich quasi was anderes überlegt. Und ich habe echt darauf gehofft, dass er mir eine Postkarte schreibt und einfach sagt, hey, ich lebe noch, such nicht nach mir. Hat er nicht gemacht. Ich habe ja auch gesehen, wie er gestorben ist. Von daher ist das auch Quatsch. Aber man klammert sich an so viel irrationale Hoffnung dann auch irgendwann und hofft so sehr, dass es doch irgendwie ein Traum war, dass man sich das doch eingebildet hat, dass, weiß ich nicht, man irgendwann aufwacht und es war einfach alles ein schlimmer Albtraum. Und so dieses nicht wahrhaben wollen. Also ich hatte echt oft Momente, wo ich dachte, das stimmt, das ist doch nicht wahr. Also ein bisschen, was man hat, wenn man auch was Tolles erlebt, dass man es gar nicht so greifen kann. Das hatte ich auch, dass ich dachte, das ist doch nicht die Wahrheit, das ist doch nicht mein Leben gerade, das kann doch eigentlich gar nicht sein.
Ja, und ich glaube, das hängt halt auch viel damit zusammen, weil so wie du sagst, so, ich habe dir das ja auch gesagt, ich habe das ja sogar in unserer Intro-Folge gesagt, dass ich dich als jemand sehr Starkes empfinde, weil du das halt dann alles so geregelt hast. Und bei dir war das halt deine Art, das Ganze so ein bisschen zu verdrängen. Und bis zu einem gewissen Punkt ist das auch, also natürlich soll man seine Gefühle nicht verdrängen, man muss die auch zulassen, aber gerade so am Anfang, dann ist das einfach zu viel, um das alles auf einen Schlag zuzulassen, so. Deswegen muss man das quasi in so kleinen Portionen, sage ich mal, immer mal wieder dann traurig sein. Hört sich irgendwie so doof an, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ja.
Bei dir war das halt so ein bisschen, ich sag mal, deine Aufgabe war halt, dass du viel so bürokratisch da irgendwie organisieren musst mit Trauerfeier und so Kram. Einfach, dass das so alles so läuft. Damit hattest du deine Aufgabe, mit der du dich halt so gut ablenken konntest. Und zu diesem, du bist so stark und gehst damit so gut um. Also ich hatte es ja letztes Mal auch schon erwähnt, dass man mir auch so gesagt hat, boah, du kannst ja auch relativ, ich konnte teilweise kurz danach auch relativ gut darüber sprechen und das Ganze so ein bisschen dann auch mal so rationaler gesehen, konnte dann halt so bürokratischen Kram machen und so und haben dann halt viel gesagt, ja, du bist so stark. Und ich glaube schon, dass wir beide auch Persönlichkeiten sind, die stark sind und die damit umgehen, weil es durchaus ja Leute gibt, die das vielleicht nicht so können, die können dafür auch nichts, aber so, ich glaube das auch. Aber so manchmal, finde ich, hat das so diesen Beigeschmack von, ja, du bist so stark, du kannst mit dem allem umgehen. Ja, aber ich habe mir das ja nicht ausgesucht.
Ja.
Also so klar, so vielleicht gehe ich damit besser um als vielleicht jemand anderes oder ich kann das besser
Aber die
ertragen.
Frage ist auch
Aber
immer so
man
ein
muss es
bisschen,
ja auch.
genau, ja, und die Frage ist auch immer so ein bisschen, was ist denn besser und was ist schlechter? Also ich würde behaupten, dass ich so stark in Anführungszeichen nach außen hin war, war gar nicht so gut, weil ich habe lange Zeit diese Trauer nicht richtig zulassen können. Ich habe lange Zeit viel zu wenig geweint dafür, dass mein Körper es eigentlich gebraucht hätte. Ich habe das viel zu lange in mich reingefressen, viel zu lange einfach so diese Anspannung gehalten. Also das, was nach außen hin so super stark wirkt, war nach innen eigentlich echt mega schlecht für mich. Und auch deswegen fand ich das oft irgendwie kacke, wenn jemand das so als gut empfunden hat, weil ich ja eigentlich wusste, dass das Quatsch ist und dass ich viel zu viel Stress habe, komplett am Limit gehe und zwar wochenlang, monatelang, würde ich behaupten, und nie da mal runterkam und nie mal so richtig einfach das zulassen und rauslassen konnte. Und wie du schon sagst, ich habe es mir ja auch nicht ausgesucht. Also es war jetzt keine Challenge, die ich mir auferlegt habe, um zu sagen, hey, ich teste jetzt mal, wie stark ich bin, sondern das Schicksal hat es mir halt auferlegt und ich meine, du stehst es dann irgendwann durch. Was willst du auch sonst machen? Also selbst wenn das jeder möchte, niemand liegt zu Hause im Bett und tut nichts mehr, sondern du weißt, du musst ja weitermachen.
Ja, aber ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen dieses dann, das nicht so zulassen können.
Ja.
Also ich glaube, was du insofern besser gemacht hast, ist dieses drüber sprechen. Also ich glaube schon, da kannst du ja vielleicht gleich so ein bisschen Bezug drauf nehmen. Aber bei mir war das ja lange so, während mein Vater krank war, das war ja bei mir eine lange Phase, es waren 4 Jahre so, da habe ich mit niemandem drüber gesprochen. Also das war selten, dass ich mal dir irgendwie gesagt habe, mir geht's nicht gut oder so. Und ich hatte auch Freunde, die so sich da also dafür interessiert hätten. Ich hätte halt einfach nur auch vielleicht so mal was sagen müssen, weil ich habe es nach außen hin halt nie so zugegeben, wenn es mir nicht gut ging und so. Und im Nachhinein bereue ich das total. Also letztendlich war es halt so, ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Aber ich habe dann danach gemerkt, wie gut es tut, eigentlich so darüber zu sprechen. Jetzt auch im Rahmen hier vom Podcast so, dass man das einfach mal so ein bisschen loswerden kann und so ein bisschen über seine Gefühle sprechen und so. Und damals muss ich sagen, ich habe das halt alles so in mich reingeschafft und habe das auch nicht gut rausgelassen, weil ich so das Bedürfnis hatte, ich muss stark sein, selbst wenn ich eigentlich gerne mal gerade ein bisschen schwach wäre, weil ich will nach außen hin, ich will stark für meine Familie sein, ich will für meine Mutter da sein, für meinen Vater da sein, dass gar nicht so dieses Traurige und dieses teilweise Hoffnungslose, was man hat, so nach außen kommt, weil man ja denkt, man beeinflusst damit ja auch die Personen um sich herum. Und das ist eigentlich wirklich nicht der Weg. Also so gestehe, man muss sich auch manchmal selber eingestehen, wenn man mal seinen schwachen Moment hat und man darf auch andere daran teilhaben lassen, weil mir ist es viel lieber, wenn Freunde, selbst wenn es nicht super eng ist, auf mich zukommen und sagen, hier, hast du mal eine Minute, ich muss mal gerade hier was loswerden, ich muss mich mal gerade ausheulen, hör mir einfach nur zu. Das ist mir viel lieber, als wenn die sich nicht melden würden. So, also ich habe noch nie gedacht, wenn sich jemand irgendwie so mir anvertraut hat, ich finde das jetzt zu viel oder ich finde das doof oder keine Ahnung. Und ich glaube, das hätte ich mir damals auch mehr zu Herzen nehmen müssen. Und genauso hättest du das wahrscheinlich auch machen müssen.
Ich finde auch dieses, also diese Situation hat sich für mich einfach immer angefühlt wie so Luft anhalten. so diese Anspannung, dieses auf Krampf die Luft anzuhalten. Und es hört sich so doof an, aber ich habe quasi metaphorisch einfach viel zu spät mal ausgeatmet und es einfach mal so sacken lassen. Und ich habe tatsächlich lustigerweise gestern irgendwie darüber nachgedacht, dass ich, also ich hatte bei dir oft so das Gefühl, wenn ich dich jetzt irgendwie frage, wie es dir geht, dass ich dann halt, wie man halt immer so denkt, einen wunden Punkt treffe und du dann anfängst zu weinen. Aber ich glaube, das Problem ist so ein bisschen, das ist eine falsche Wahrnehmung, weil das ist nichts Schlechtes. Also ich empfinde das nie als was Schlechtes, wenn mich jemand was zu diesem Trauerfall oder diesem Todesfall fragt und ich dann auch anfange zu weinen. Das fühlt sich für mich nie negativ an. Und ich weiß, dass das nach außen negativ wirkt, weil man eben Weinen immer mit was Negativem konnotiert und mit einer schlechten Situation. Aber oft ist Weinen einfach so was Befreiendes. Und klar ist Weinen jetzt nicht in jeder Situation angenehm. Aber für mich ist es irgendwie immer schöner, wenn ich weiß, da hat jemand eine Frage oder da denkt jemand an mich. Und selbst wenn es nur ist, hey, also ich habe dann mit meinem Freund in dieser ganzen Situation viel drüber gesprochen, was für uns persönlich oder was wir denken, was besser ist, ob man lieber quasi ganz lange sich auf diesen Tod vorbereitet oder gar keine Vorbereitung hat oder so ein Mittelding. Und natürlich habe ich währenddessen geweint, aber das war eigentlich eine super interessante Unterhaltung, die wir hatten. Und er kann mittlerweile aushalten, wenn ich bei sowas dann weine, ohne das, glaube ich, so als was wahrzunehmen, wovor man eher zurückschreckt oder was man verhindern möchte. Sondern ich glaube, er hat mittlerweile verstanden, dass dieses Weinen gar nicht schlimm ist oder dass man die Situation trotzdem einfach halten kann. Und da habe ich irgendwie gestern drüber nachgedacht, dass man oft, glaube ich, Angst hat, dass die andere Person dann anfängt zu weinen oder dass es ihr dann schlecht geht. Aber mir geht es ja sonst auch manchmal schlecht. Also ich glaube, da einfach so ein bisschen muss man ein bisschen lernen, dass das nichts Negatives ist, sondern dass das oft einfach auch Befreiung bedeutet für die Person, die dann weint.
Ja, weil das halt, also ich sag mal, klar, das haben wir auch schon mal gesagt, es gibt so Situationen, wo man sagen kann, wo man nachfragen kann, es gibt Situationen, wo man es vielleicht eher nicht, weil klar, Wein ist was Befreiendes so, aber ich sag mal, auf einer Party möchte ich nicht gefragt, also
Ja.
so, dann ist das halt so nicht der Moment dafür, aber grundsätzlich sehe ich das genauso, weil das immer auch oft so eine Mischung ist aus, man hat dann dieses Ventil, man hat quasi jemanden, der sagt, okay, du darfst das mal gerade bei mir auch abladen, du darfst das mir gegenüber so äußern. Und das ist einmal dann halt dieses, dass man selber seine Trauer so ablassen kann. Aber bei mir ist das auch oft so ein Gefühl von, da ist auch so ein bisschen Freude, Freudentränen so dabei. Einfach weil man so ein bisschen gerührt ist, dass man denkt, okay, dich interessiert, wie es mir geht. Und das ist immer auch was Schönes. Und ich glaube auch, so ich finde es gut, dass ihr jetzt mittlerweile so an dem Punkt seid, dass man nicht weinen unter, also nicht unterbinden muss. Also das ist ja
Ja.
auch einfach ein Prozess und das fällt Leuten auch noch nicht leicht, weil ich habe das auch oft, dass ich einfach in so Situationen, die oder in Gesprächen, die mich bewegen, weine. So einmal, wenn es um Trauer geht, aber auch oft einfach um andere Dinge, die mir halt irgendwie wichtig sind, ohne dass es so ein krasses Streitthema ist und ich sage, oh, ich möchte meinen Punkt damit irgendwie unterstreichen, so. Und ich glaube, dass das schwierig ist, manchmal als Außenstehender, das dann zu akzeptieren als es ist nicht schlimm. Weinen ist nicht schlimm und es muss nicht unbedingt heißen, gerade geht eine Welt unter, sondern man muss das rauslassen, weil man sonst irgendwann platzt.
Ja.
So. Und das finde ich so wichtig, dass halt das so ein, ja, ich weiß nicht, dass das so ein bisschen normalisiert wird, dass das okay ist, auch seine Gefühle zu zeigen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn sowas mal in der Öffentlichkeit ist oder so. Also
Ja.
ich verstehe voll, dass du jetzt in diesem USA, Kanada, Restaurant-Story das jetzt nicht so, deine Gefühle so vor Leuten, die du jetzt noch nicht so kennst, so zeigen willst. Aber grundsätzlich braucht man sich dafür auch nicht schämen. So.
Zu deinem Punkt mit dem, dass es Orte gibt, an denen es natürlich nicht so cool ist zu weinen. Ich glaube, also erstmal kurz nochmal dieser Disclaimer: alles, was wir hier erzählen, bezieht sich ja nur auf unsere Gefühle. Also, ich meine, ihr kennt die Leute, mit denen ihr umgeht, am allerbesten. Da muss man schon auch ein bisschen sein Gehirn einschalten und einfach so ein bisschen abschätzen: okay, ich kenne die Person, was glaube ich, was würde der gut tun? Oder einfach nachfragen. Und aber auch so ein bisschen sein Gehirn einschalten und Situationen lesen. Also, in Düsseldorf ist gerade Kirmes. Ich gehe da heute Abend mit einer Freundin hin. Wenn wir mitten auf der Kirmes stehen und die zu mir sagt, übrigens, wie geht's dir eigentlich mit deinem Papa? Wäre jetzt ein bisschen Fehlerplatz, vielleicht je nachdem, was aber auch die Situation ist. Also ich meine, wenn wir sowieso gerade da stehen und irgendwie über tiefe Themen reden, warum auch immer, dann kann man trotzdem fragen. Ich bin da relativ offen, glaube ich. Aber ja, ich meine, ich habe die Story auf der Party ja schon mal erzählt, eigentlich ist jetzt nicht gebraucht. Also, es hört sich so doof an, aber schaltet einfach ein bisschen euer Gehirn ein und ja,
Ja,
schätzt
und wie
das
du sagst,
situationsabhängig ab.
jeder ist da unterschiedlich. Also manchmal macht mir das gar nichts aus, auch so in einem normalen Zusammenhang darüber so zu sprechen. Und manchmal denkt man sich so, ah, das muss ich jetzt nicht anschneiden, das Thema. Aber wie gesagt, gibt Leute, die vielleicht lieber wirklich ihre Ruhe haben wollen, die das nur quasi nur so privat darüber sprechen wollen, und Leute, die damit super offen umgehen, da einfach so ein bisschen Situation lesen und
Ja.
so ein bisschen auf die individuelle Person eingehen. Wie gesagt, wir sprechen erstmal nur, wie es uns geht.
Ja.
Aber erzähl bitte.
Ja, ich finde generell so dieses Thema, was man sonst noch so für Emotionen hat, wenn man trauert, eigentlich ganz spannend. Wir haben das letzte Folge ja schon mal so ein bisschen angerissen. Also ich meine, ich hatte am Anfang, wie gesagt, ganz doll einfach dieses, das nicht wahrhaben wollen, auch so ein bisschen leugnen, dass das jetzt wirklich passiert ist. Also ich habe echt auch noch oft gedacht, dass kann gar nicht stimmen. Und ich glaube, dass, also ich meine, unterschwellig war immer wie ein roter Faden einfach Traurigkeit. Das war immer da. Aber oben drüber hat sich halt am Anfang so dieses nicht wahrhaben wollen gelegt und danach kam echt eine krasse Wut auf die ganze Situation. Ich hatte echt auch, also ich meine, ich bin eigentlich gar kein Mensch, der anderen Leuten was Böses wünscht, aber ich hatte viel dieses, warum gibt es so viele schlimme Leute auf dieser Welt und warum passiert denen das nicht? Also es gibt Leute, die Kinder vergewaltigen, die die schlimmsten Verbrechen begehen, die viel zu viel Macht haben, in meinen Augen und auch in den Augen von allen anderen Menschen, würde ich fast behaupten. Und die dürfen leben und mein Papa, der so ein guter Mensch war, der musste sterben. Also einfach dieses Ungerechtigkeitsding war ganz krass eine Zeit lang. Und dann kam halt so eine Wut tatsächlich auch auf meinen Papa, dass er mich alleine gelassen hat, dass er seine Familie alleine gelassen hat, dass wir uns um den ganzen Scheiß jetzt kümmern müssen. Also auch eigentlich eine sehr unberechtigte Wut, weil ich meine, auch er hat es ja nicht mit Absicht gemacht, er hat es ja nicht entschieden. Aber einfach so diese Wut über dieses Alleine sein, dieses jetzt aushalten müssen, eine Situation, die ich nicht initiiert habe, quasi, sondern dass mir das einfach auferlegt wurde und ich kann nichts dagegen tun. Das war ganz heavy, diese krasse Wut einfach.
Ja, vor allem eigentlich, man weiß natürlich auch, dass es irgendwo ungerecht ist, weil gerade die verstorbene Person, die hat sich diese Situation ja genauso wenig ausgesucht. Also die ist ja eigentlich die Leidtragendste. Aber trotzdem, man braucht ja irgendwo, wo man seine Gefühle hin projizieren kann. Also die brauchen ja irgendeinen Raum, und du kannst Wut nicht einfach, kannst nicht auf den Raum hier wütend sein, sondern so, du musst ja damit irgendwo hin. Und dann denkst du so, ja, warum hast du uns hier alleine gelassen? Wie kann das, also so, das geht nicht. So, das ist so eine Situation, die dein Hirn halt einfach nicht fassen kann. Und du versuchst es irgendwie, versuchst du einen Schuldigen dafür zu finden, du versuchst dir das irgendwie zu erklären, macht es irgendeinen Sinn? Und den findest du nicht, weil, wie du sagst, so, ich wünsche niemandem den Tod, ich wünsche niemandem eine schwere Krankheit, aber man sieht halt so oft dann auf sich selber und denkt sich, aber warum denn ich? Also, so, ich möchte nicht, dass es dann jemand anderes unbedingt hat, wobei ich auch denke, manche Leute, egal, aber warum ich? Warum mein Vater, der nie wirklich, also ich meine, du kennst ja also kannst ihn ja, und mein Vater, der nie einer Fliege was zuleide getan hat, der hat sein ganzes Leben lang nicht geraucht, der hat vielleicht zweimal im Jahr Alkohol getrunken, der hat auf sich so ein bisschen auch geachtet und so, und dann denkst du so, wie kann das denn sein, dass jemand dann so schwer krank wird und stirbt? Das ist einfach nicht fassbar. Und dieses Wut haben, dann im Nachhinein denkt man sich auch so, oh, wie kannst du denn auf eine tote Person Wut haben? Aber es muss halt irgendwo einfach auch mal hin. Und manchmal ist es auch ein bisschen berechtigt. Also,
Ich finde
wenn
es
es
auch
zu
ganz
Hause sitzt.
natürlich, dass man einfach auch in Anführungszeichen negative Gefühle hat, die vielleicht jetzt nicht rational sind. Also ich hatte echt auch Leute, die mir so im Sinne gesagt haben, die mir das so abgesprochen haben und die zu mir gesagt haben, ja, ich dürfte jetzt nicht wütend auf den sein. Natürlich darf ich wütend auf den sein. Also ich meine, er hat mich hier sitzen gelassen. Natürlich darf ich wütend sein. Dass diese Wut nicht rational ist, ist ja, ist mir ja auch klar. Und ich bin ja nicht wirklich nur wütend auf meinen Papa, dass er jetzt gestorben ist, aber das gehört einfach dazu. Diese ganze Palette an Gefühlen gehört einfach dazu. Und ich finde es so wichtig, dass man das einfach auch annimmt und für sich selber auch weiß, es ist vollkommen okay, wenn man jetzt auf sein verstorbenes Elternteil mal super wütend ist, weil es geht auch wieder weg. Und dann ist man irgendwann auch nur noch traurig. Aber das ist ganz normal.
Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, also es sind ja nicht nur negative Emotionen, sondern manchmal ja auch positive, dass man dann halt irgendwann das überschlägt und denkt, ah, wie cool, was ich für einen coolen Vater hatte. So, ich erkenne in mir selber so viel wieder. Und ich denke mir so, ach, es ist ja irgendwie auch schön, dass man so eine Person hatte, wo ich mir so denke, ich bin dankbar dafür, dass ich so viel von dir habe. So, also ich weiß es nicht, so die Art, wie ich bin, so meine Mutter sagt so oft, ja, wirklich, du bist dein Vater, du dieses Besserwisserische, dieses Klugscheißerische, du musst immer an allem Recht haben. So, das ist auch immer so ein ganz klassischer Spruch bei uns, ist, wenn mein Vater, also wenn es irgendwie zu Hause um was ging und er war der Meinung, er hat Recht, da hat meine Mutter gesagt, da könnte ich sagen, das Wasser läuft den Kennel runter. Also Kennel ist das Rohr an der Dachrinne. Und dann wird der sagen, nee, es läuft hoch. Und dann findet der, dass vor 500 Jahren in China mal irgendwo das Wasser hochgelaufen ist. Und dann sagt er, ich hatte recht. Das ist einfach so. Und
So
ich bin
bist du
genauso,
aber
wenn ich
auch
der
ganz
Meinung
genauso,
bin,
ja.
ich habe recht, dann suche ich, bis ich recht gefunden habe.
Ja.
Und
Gut,
das
dass
ist
du
eigentlich ja
Juristin
gar
bist.
nicht. Ja. Und das ist ja gar nicht mal eine nur positive Eigenschaft, aber es macht mich irgendwie so glücklich, dass ich denke, guck mal, was ich mitbekommen habe. Ich bin auch ein Mosaik aus den Personen meines Umfelds. Also
Voll.
ich bin eine Kombination aus meinen Eltern. Ich bin geprägt durch meine Freunde, durch meine Familie. Und das ist irgendwie auch schön, ich bin da auch irgendwie dankbar für, auch wenn ich dafür also nichts geleistet habe. Ich bin einfach da, so. Aber trotzdem, solche Gefühle können da ja auch irgendwie so mit dabei sein.
Voll, ja. Sorry, ich habe dich eben unterbrochen. Was wolltest du sagen bei dir zu Hause?
Ist es jetzt mittlerweile, ist das eigentlich auch ein bisschen lustig. Aber am Anfang, also du weißt ja, wie das bei uns zu Hause ist. Ich habe das ja eben schon erzählt. Es gab so Sachen, die mein Vater halt einfach so alleine gemacht hat, so Sachen wie Steuer und alles, was auch so, ich sag mal so unten im Keller an Ordnung. Ich nenne es jetzt mal Ordnung. Dafür war der quasi verantwortlich. Da haben wir uns nicht so mit beschäftigt. Aber wir müssen das ja jetzt selber machen. Ob das ist, die Reifen zu wechseln, ob das ist, das Holz zu machen, ob das ist, die Gartenmöbel und weiß ich nicht, Unkraut und keine Ahnung. Und wir haben einen unglaublich großen Keller, also mit mehreren Räumen, wo Quatsch steht. Also mit Bücherregalen voll, mit allen möglichen technischen Geräten. Wir haben alles in doppelter und dreifacher Ausführung. Also ob das jetzt was ist, weiß ich nicht. So ein Schleifpapier, so ein elektrisches Schleifpapier-Ding, das hatten wir schon mit einem Kabel, aber das mussten wir dann nochmal haben mit einem Akku.
Ja,
So,
klar.
das heißt, wir haben alles in doppelter und dreifacher Ausführung. Die Räume platzen aus allen Nähten und du findest nichts, weil halt alles so voll ist. Und dann ist es noch in Umzugskartons, die sind teilweise beschriftet, teilweise nicht, teilweise falsch. Und manchmal stehst du da, keine Ahnung, dann wollten wir bei uns oben auf der Terrasse was umändern. Wir haben ein Gerät, was du quasi wie nennt man das denn? Fliesen? Ich weiß nicht, ob man das als Fliesen bezeichnet, aber das setzt du da drauf und damit kannst du die anheben. Das ist wie so ein Greifer quasi dafür. Und wir wussten, wir haben das. Aber wenn du nicht weißt, wo du suchen musst, weil das kein System hat, dann stehst du manchmal im Keller und meine Mutter hat auch erzählt, hat sie was gesucht und dann stand sie im Raum und hat gesagt, jetzt sag mir doch, wo das steht. Bitte, bitte sende mir ein Zeichen und sag mir, wo das steht. Und das ist auch so, also klar, es ist jetzt mittlerweile auch eher so scherzhaft, aber da war am Anfang auch so eine, nicht Wut, aber so eine, oh, warum hast du das denn alles so alleine gemacht? Warum waren wir denn nicht da rein involviert? Warum wissen wir sowas nicht? Warum wissen wir nicht, wo das Passwort steht? Wie das mit der Steuer geht? So, warum hast du uns nicht schon mal vorher da rein involviert? Gerade weil wir ja doch auch eine längere Krankheitsphase
Ich
hatten,
wollte
so.
gerade sagen, weil ihr ja in Anführungszeichen, ich weiß nicht, ob man das als Glück bezeichnen kann oder nicht, ich will das auch gar nicht so werten, aber dein Papa hätte ja schon auch genug Zeit gehabt, da, sagen wir mal, ein bisschen Ordnung zu schaffen. Also ich meine, dass meiner es jetzt nicht geschafft hat, gut, das kann man noch irgendwo nachvollziehen. Mein Papa war aber Gott sei Dank super organisiert. Der hat Aktenordner, da findest du alles, was du brauchst. Also Im Keller würde ich jetzt nicht alles finden, was so Werkzeuge und sowas angeht, aber die wichtigen Sachen, Passwörter, Zugänge, wir haben alles. Und es war innerhalb von 3 Tagen wussten wir, wo alles ist. Also da muss ich wirklich sagen, Grüße nach oben. Also ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, so, wir hatten eine längere Krankheitsphase, da hätte man schon noch irgendwie ein bisschen mal Infos weitergeben können.
Ja, aber andererseits, also da haben wir natürlich auch zu Hause drüber gesprochen, aber das war halt bei uns ja so, also ich meine, das war ja bei euch ähnlich, wie gesagt, wir können da auch mal in Ruhe so drüber drauf eingehen, aber man hatte ja diese Phasen, wo so viel Hoffnung da war, dass man es vielleicht doch schafft. Also ich meine, bei uns war größere OP und da hieß es danach, hey, so, du bist quasi jetzt geheilt und dann kam das irgendwie dann doch alles und du, solange du diese Hoffnung hast, dass du das irgendwie überstehst, willst du dich überhaupt nicht mit der Situation auseinandersetzen, die dann eintritt, wenn es nicht klappt. Weil du immer, egal ob das jetzt ist, ich zeige euch mal, wie das geht, oder ich schreibe ein Testament oder keine Ahnung, ich regel, was ich danach will mit Patientenverfügung und so. Sobald du das machst, akzeptierst du den Fakt, dass es dazu kommen kann. Und es ist ja irgendwo klar, dass du das nicht willst und deswegen willst du dich damit auch nicht auseinandersetzen. Deswegen mache ich im Nachhinein da auch wirklich gar keinen Vorwurf draus, weil so, das würde ich wahrscheinlich selber nicht wollen, so mich mit meinem eigenen Ende so auseinandersetzen, solange ich noch denke, vielleicht kann ich es vermeiden. Aber da denkst du dir manchmal so, oh, wirklich, es hätte mir viel erleichtert, wenn wir da mal kurz drüber gesprochen hätten.
Ja, ich habe auch noch gedacht, ich weiß, du hast das schon gemacht, aber ich habe tatsächlich überlegt, meine ganzen Dokumente einfach mal durchzugucken und wirklich zu ordnen und ein Testament zu schreiben. Einfach damit man es hat, weil ich meine, ich gehe mal fest davon aus, dass ich nicht übermorgen tot vom Stuhl falle. Aber wenn es doch so ist, dann weiß ich zumindest, dass meine Mama irgendwie weiß, wo alles ist und sich um alles kümmern kann. Und ja, vielleicht einfach auch sich um solche Sachen kümmern, wenn man nicht in einer Notsituation ist. Also ich weiß das auch, dass in meiner Familie schon so eine Welle ausgelöst hat von Leuten, die gesagt haben, hey, ich habe auch Kinder, die sind noch ganz klein, ich bin noch jung und fit, aber na klar kommen die auch irgendwann mal in diese Situation, hoffentlich später als früher. Aber ich werde mich jetzt drum kümmern. Ich werde jetzt wie heißt es denn?
Patientenverfügung?
Patientenverfügung, genau, Patientenverfügung machen und Testament schreiben, einfach damit meine Familie abgesichert ist. Und ich weiß, damit will sich niemand beschäftigen, aber es ist einfach so ein sehr, sehr gutes Backup, wenn mal irgendwas passieren sollte. Also gerade auch eine Patientenverfügung, das bedeutet ja nicht immer Tod, aber ja, einfach, dass man sowas hat.
Ja, und sowas wie Unfälle und so, das kann auch uns passieren. Also ich sag mal, ohne dass man da selber dran schuld ist und lieber beschäftigt man sich damit, so wie du auch gesagt hast, wenn es einem gut geht. Weil du dann gar nicht so, dann ist das noch so weit weg, dass du das noch abstrakt irgendwie betrachten kannst und nicht, du bist krank und denkst dir, okay, vielleicht endet das nicht gut und deswegen muss ich mich jetzt darum kümmern. Deswegen ist es oft leichter, das jetzt schon zu machen und jetzt nur mal so kurz mal juristisch gesprochen. Ich habe, also ich sag mal, ich arbeite in der Kanzlei, da haben wir auch mit sowas zu tun. Und ich habe das auch im Studium gelernt, so diese ganze Erbrechtsthematik. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, weil da auch viel Unspannendes dabei ist, aber ein Testament, das braucht nicht viel. Also so, es muss handschriftlich sein, so, damit man quasi nachweisen kann, okay, du hast das selber geschrieben und so. Und du musst am Ende unterschreiben, am besten Datum drunter und deinen Vor- und Nachnamen. Sonst gibt es keine Erfordernisse dafür. Und darin kannst du ja alles regeln. Also natürlich gibt's, du kannst da auch einfach drin reinschreiben, ich möchte, dass die gesetzliche Erbfolge eintritt, so wie es wäre, wenn ich kein Testament hätte. Dann hast du es aber halt geklärt. Und ich sag mal, da kannst du so Sachen, da kannst du alles reinschreiben, was du willst. Also du kannst entweder sagen, okay, ich möchte, dass die Person erbt, oder du kannst sagen, ich mache ein Vermächtnis, das und das soll die und die Person bekommen. Also, keine Ahnung, ich glaube. Also ich habe, das ist natürlich was irgendwo was Privates so, aber ich habe mein Testament halt schon mal geschrieben. Ich kann das jederzeit abändern, aber da steht zum Beispiel drin, ich möchte, dass du, wenn ich mal nicht mehr sein sollte, sollst du einmal durch meinen Schrank durchgehen dürfen und dir aussuchen, dir einfach mal was aussuchen, was du willst. So. Und sowas kannst du da auch reinschreiben. Das hört sich jetzt lustig an, aber selbst das kannst du halt regeln und dann kannst du irgendwie, hast du so das Gefühl, dass dein Wille einfach so übergeben wird und dass das, also ich sag mal, dann habt ihr was, woran ihr euch festhalten könnt.
Ja, und
Und
auch
genauso
einfach,
kannst du da auch
so blöd sich das anhört, aber
so.
so ein bisschen Regeln für die Hinterbliebenen. Also es hört sich so doof an, aber dann weiß deine Mama zum Beispiel, wenn dir was passiert, dann so ruft sie mich an und dann darf ich einmal durch deine Klamotten gucken. Also natürlich ist das irgendwie super lustig, jetzt darüber zu reden, aber einfach auch, um den Angehörigen das ja so ein bisschen hilfreich zu gestalten. Und ich glaube, wenn man das in der Situation macht, wo es einem gut geht, dann kann man das auch mit so viel Abstand machen, dass das einen jetzt nicht wirklich belastet. Also mich belastet das jetzt nicht, über meinen Nachlass nachzudenken, weil ich denke, das ist noch so weit weg, dass mich das psychisch nicht kriegt. Und ich glaube, das ist
Genau.
aber der genau richtige Moment, auch einfach sehr differenzieren zu können. Okay, was möchte ich wirklich, was möchte ich nicht, was ist mir wichtig, was nicht. Weil ich glaube, wenn man mal in so einer Situation ist, dann ändert sich das schon so ein bisschen und dann möchte man das vielleicht auch nicht machen, weil man denkt, damit manifestiert man jetzt irgendwas. Deswegen, ich meine, es ist ja easy peasy schnell gemacht. Vielleicht, ja, macht man es einfach schnell, damit man weiß, okay, dann ist irgendwie der Rest meiner Familie abgesichert.
Genau, und ich sage mal, wir sind halt jetzt auch in so einem Alter, wir müssen unsere Eltern nicht finanziell absichern,
Nee.
weil, also bei mir ist nicht viel, womit ich finanziell absichern kann, so, also logischerweise, so kein Vollzeitjob und sowas. Aber grundsätzlich erbt ja auch nur Familie. Also das ist ja dann je nachdem, ob du Geschwister, Kinder, Eltern, wie auch immer hast. Ich möchte da gar nicht ins Detail gehen, wenn das interessiert. Ich erkläre das gerne, aber das kann ich vielleicht irgendwann mal machen. Aber zum Beispiel, ich bin jetzt in einem Alter, wo meine Freunde und meine Beziehungen ja auch einfach einen hohen Stellenwert haben und mir das irgendwie wichtiger ist, da auch irgendwo Regelungen zu treffen, weil so am Ende, also alles, was ich habe, kriegt im Zweifel meine Mutter und das ist für mich super. Aber ich denke mir so, meine Freunde sind mir so wichtig und auch meine Beziehung, dass ich will, dass ihr irgendwie auch was habt. Also, dass ich sag mal, da, wie gesagt, du kannst da alles reinschreiben und dieses mit den Klamotten oder es gibt halt so einzelne Sachen, wo ich sage, ich möchte, dass das mein Freund bekommt und du das und du das. Und sowas kannst du da drin alles regeln, weil ansonsten bleibt es ja bei deinen Erben, die das alles so entscheiden müssen. Und so kannst du denen halt so ein bisschen so einen Leitfaden auch an die Hand geben, dass die gar nicht so viele Entscheidungen treffen müssen, weil nach einem Todesfall ist halt einfach so ein Riesending, dieses, du musst tausende Entscheidungen treffen, von Trauerfeier über Beerdigung, über hier, wo, was für Blumen sollen dahin, was für Blumen sollen hierhin, welches Lied wird da gespielt, mit Anzeige in der Zeitung und also wirklich tausend Dinge und alle Entscheidungen, die man vielleicht vorher schon mal abnehmen kann, sind irgendwie schön. Und du kannst da natürlich auch einfach was reinschreiben, wenn du, was du möchtest, was deine Angehörigen lesen, wenn du nicht mehr bist. Also sowas wie, seid nicht traurig und so, also. Das ist irgendwie
Haben
so,
wir
du kannst
nicht
da einfach ein.
einen Kumpel, der uns mal erzählt hat, dass eine uralte Oma auf dem Sterbebett so eine Abrechnung geschrieben hat und den Leuten vorgelesen und dann nicht gestorben ist?
Nicht gestorben ist, ja.
Das finde ich ja auch irgendwie ein bisschen cool, so ein bisschen mit den Leuten abzurechnen. Ja, aber die Dame ist dann doch nicht verstorben oder zumindest nicht direkt. Das fand ich auch eine super witzige Geschichte.
Voll. Aber wie gesagt, also das ist so ein kleiner Reminder, macht es einfach.
Ja.
So jetzt gerade kann ich das so abstrakt machen, dass ich mich das auch nicht groß belastet so. Aber ich weiß einfach, ich habe da irgendwie mal was geklärt und das Leben ist so unvorhersehbar. Du weißt nie, was passiert.
Und mal ein bisschen so über
Also.
den ganzen Papierkram-Scheiß gucken, mal irgendwie die Zugangsdaten irgendwo festhalten und auch mal selber durch seine Abos gehen und gucken, brauche ich das alles noch oder nicht? Also ich meine, das sind ja auch so Sachen, über die denkt man gar nicht nach, wenn man an so einen Todesfall denkt, aber Zeitungsabos abbestellen, irgendwelche 700 Mailadressen, die du dann verwalten musst, wo keiner mehr weiß, okay, wo kommt eigentlich irgendwas hin? Einfach vielleicht mal so eine kleine Aufstellung machen, diese Mailadressen habe ich, diese Abos habe ich. Und selber mal drüber gucken, brauche ich das überhaupt noch? Also wenn ich überlege, wie viele E-Mail-Adressen ich habe, wird mir schlecht. Da könnte ich mit Sicherheit mal,
Echt?
ja, könnte ich mit Sicherheit
Oh,
mal was löschen.
Ja, aber das ist, glaube ich, grundsätzlich was, was man vielleicht für sein Leben so ein bisschen dieses bürokratische, weil das oft was ist, was einen halt nervt und deswegen schiebt man das so weg. Aber letztendlich, wenn sich dann jemand anderes drum kümmern muss,
Dann
dann bist du
nervt es
froh, wenn du
noch
dich vorher
mehr.
mal drum gekümmert hast. Das wäre mir auch unangenehm, dieses Chaos jemandem zuzumuten, sage ich dir ganz ehrlich. Also, ja, muss man vielleicht mal machen. Ich muss das selber auch mal wieder zu Herzen nehmen. Ja.
Ja, aber ich glaube, so generell als Essenz dieser Folge kann man vielleicht mitnehmen, dass es ganz, ganz unterschiedliche Gefühle gegenüber so einem Todesfall gibt und dass es vollkommen okay ist, die einfach auch zuzulassen und auch Gefühle zuzulassen, die man vielleicht gar nicht spüren will. Ob es irgendwie Wut ist oder ob es einfach dieses verdrängen ist oder was auch immer. Wir haben es letzte Folge schon angerissen, aber versucht es zuzulassen. Versucht auch, wenn ihr Fragen habt oder euch um eure Freunde sorgt, dann sprecht es einfach an. Manchmal hilft es auch einfach, wenn die Person dann mal weinen darf und man auch das Gefühl gibt, okay, ich will das jetzt nicht unterbinden, sondern ich kann das auch einfach ja, diesen Raum geben und das zulassen als Außenstehender. Und ja, einfach so ein kleiner Reminder, achtet ein bisschen auf euch, versucht nicht alles in euch reinzufressen, egal ob ihr betroffen seid oder ob ihr quasi einfach nur mit Betroffenen befreundet seid oder in dem engsten Umkreis seid. Alle Gefühle sind okay, alle Gefühle sind valide und ja, haben irgendwo ihre Daseinsberechtigung.
Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Halt auch so dieses, versucht nicht vorschnell zu urteilen, wenn ihr nicht wisst, in welcher Situation die andere Person ist. Ich hatte das nicht, dass mich irgendjemand dafür verurteilt hat, so, dass ich jetzt mal wütend bin oder verzweifelt bin oder so. Aber ich glaube, dass man das als trauernde Person oft diese Angst hat, so, dass man die Gefühle, die man hat, dass die keine Daseinsberechtigung haben. Und vielleicht hilft es auch, einfach auch mal Leuten, die nicht betroffen sind, so ein bisschen so einen Einblick zu geben, dass halt das nicht nur traurig sein ist und nicht nur weinen ist, wobei das halt, wie gesagt, auch einfach wichtig ist, dass man da so den Raum gibt, um das einfach rauszulassen. Aber auch sowas wie Wut oder Fröhlichkeit oder Verzweiflung oder so, die haben alle ihren Platz und lass diesen Space auch dafür, also dass man das, die Möglichkeit hat, das auch rauszulassen, ohne dafür irgendwie verurteilt zu werden oder so, und einfach so diese Möglichkeit geben, darüber zu sprechen, ohne zu verurteilen. Und weiß ich nicht, oft fällt es einem ja dann auch leichter, seine Gefühle zu kommunizieren und die selber auch zu verarbeiten, wenn man mehr darüber sprechen kann. Also wenn man sagen kann, ich bin gerade so wütend, weil, und das so ein bisschen so erklärt, damit erklärt man sich das ja auch selber und redet sich damit ja auch dann selber ein, dass es okay, dass du gerade so fühlst. Und deswegen einfach diesen Raum geben, nicht verurteilen, einfach da sein und auch nachfragen und ja.
Es ist übrigens auch vollkommen okay, Witze drüber zu machen. Es ist auch vollkommen okay, über Dinge, die die Person gemacht hat, zu lachen oder einfach, weiß ich nicht, Witze drüber zu machen. Keine Ahnung, ich müsste zu irgendeiner Feier nur noch einen Elternteil mitbringen. Keine Ahnung. Clara und ich sind da, glaube ich, ganz gut drin. Ich weiß auch, dass das oft Leute so ein bisschen unwohl fühlen lässt in unserem Umkreis. Aber auch das ist vollkommen okay. Das ist unsere Art, irgendwie zu trauern. Manchmal brauchst du auch einfach einen Witz.
Ja, kann ich mich nur anschließen.
Gut, dann würde ich sagen,
wunderbar,
brechen wir die Folge mal ab. Vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Wir hoffen, dass es irgendwie ein bisschen Mehrwert für euch hatte oder dass es euch auch einfach nur zum Schmunzeln gebracht hat. Und ja, ich wünsche euch und Clary dir eine schöne Woche und freue mich
ebenfalls
auf die nächste Folge.
Ich freue mich auch. Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.